Eine Frau trennt sich von ihrem Partner. Er akzeptiert die Trennung nicht, lauert ihr auf und tötet sie. Solche Taten passieren in Deutschland fast jeden zweiten Tag. 2023 wurden laut Bundeskriminalamt 155 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. In Medien ist dann oft von einem Beziehungsdrama die Rede. Doch dieser Begriff verharmlost die Gewaltverbrechen. Immer öfter taucht in der öffentlichen Debatte ein anderer Begriff auf: Femizid. Was genau steckt hinter diesem Begriff und wie geht unsere Justiz mit solchen Taten um? Darüber habe ich mit Julia Habermann gesprochen. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und forscht seit Jahren zum Thema Femizid. Ich habe sie gefragt, was hinter dem Begriff Femizid eigentlich steckt.
Also hinter der Definition steckt eigentlich, dass man diesem sehr genderneutralen Begriff Homicide, Englisch für Tötungsdelikt, nochmal einen Begriff entgegensetzen will, der genau diese Genderdimension der Tötungsdelikte einfach betont. Also diese Tötungsdelikte können eine spezifische, geschlechtsspezifische Motivation aufweisen.
Femizid bedeutet also, Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Hinter dieser eher nüchtern klingenden Definition verbergen sich oft grausame Taten. Meine Kollegin Alena Lagmöller hat einige Fälle recherchiert.
Schleswig-Holstein, 2024. Ein Mann erschießt seine Ex-Frau auf einem Wanderweg. Er selbst sagt, die finanzielle Belastung durch die Scheidung sei der Grund gewesen. Doch die Staatsanwaltschaft zeichnet das Bild eines herrischen und gewalttätigen Mannes, der die Trennung seiner Frau als Verrat auffasste und sie nicht akzeptieren wollte. Das Landgericht Lübeck hat den Mann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Berlin-Pankow, 2022. Ein Mann ersticht seine Frau und die Mutter seiner 6 Kinder auf offener Straße. Er wollte sich an ihr rächen, weil sie sich seinen Vorstellungen widersetzt hatte und ein eigenständiges Leben führen wollte. Die Frau hatte zuvor mehrfach Anzeige bei der Polizei erstattet, weil ihr Mann gewalttätig gewesen sein soll. Auch er wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. 2023. Ein 27-jähriger Mann erdrosselt seine 17-jährige Ex-Freundin an einem unbekannten Ort mit einem Kabelbinder und einem Elektrokabel. Anschließend verbrennt er ihre Leiche. Zuvor hatte sich das Mädchen von ihm getrennt. Im Prozess schwieg der Täter. Das Landgericht Dortmund hat ihn wegen Totschlags zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Ein Beitrag von Alena Lagmöller war das. Die Beispiele zeigen, die größte Gefahr für Frauen geht nicht von fremden Männern in dunklen Gassen aus, sondern vom eigenen Partner oder Ex-Partner. Genau damit, mit Partnerinnen-Tötungen, hat sich auch Sozialwissenschaftlerin Julia Habermann in ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Häufiger Auslöser dieser Taten ist es, wenn Frauen sich von ihrem Partner trennen. Das ist dann oft der Anfang einer ganzen Reihe von Eskalationsstufen.
Die Trennungssituation ist ein Hochrisikofaktor für die Entstehung eines Tötungsdelikts an einer Frau. Es folgt dann die sogenannte Phase der Eskalation und der Täter versucht, also der spätere Täter oder vielleicht auch schon der Täter, der schon körperliche Gewalt ausgeübt hat, versucht, die Kontrolle über die Partnerin zurückzugewinnen. Das kann er auch auf verschiedenen Arten und Weisen versuchen zu erreichen. Er kann zum Beispiel betteln, dass sie die Beziehung zu ihm wieder aufnehmen soll. Er kann weinen, aber das kontrollierende und auch gewalttätige Verhalten kann sich auch nochmal verstärken und in dieser Zeit auch intensivieren. Also es kann zu einer Steigerung kommen. Im nächsten Schritt sieht der Täter dann aber ein, dass seine Versuche aussichtslos bleiben, dass die ehemalige Partnerin die Beziehung zu ihm nicht wieder aufnehmen wird. Und er realisiert das und nun schlägt halt seine Idee, die Frau quasi in Anführungszeichen zurückzugewinnen, letztendlich dazu um, sie für ihre Trennungsabsicht zu bestrafen. Es folgt dann eine gewisse Planungsphase, also wo er dem Opfer zum Beispiel auflauern kann, weil er kennt ja zum Beispiel noch die vertrauten Wege zu ihrer Arbeit, die sie nehmen kann, auch wenn die Taten sehr häufig im Privaten stattfinden. Er kann Todesdrohungen aussprechen, also auch schon sehr konkret eigentlich die Tötung vorwegnehmen. Und er kann die Tötung auch gegenüber Dritten ankündigen. Das muss nicht unbedingt die später getötete Frau sein, gegenüber der er die Todesdrohung äußert. Und die finale Stufe ist dann das Tötungsdelikt.
Es ist aber nicht zwingend so, dass der Mann vor der Tötung auch körperliche Gewalt gegen seine Partnerin ausübt. Was aber in den allermeisten Fällen vorkomme, seien kontrollierende Verhaltensweisen. Die Bandbreite dieser kontrollierenden Verhaltensweisen sei groß, sagt Julia Habermann.
man kann kontrollierende Verhaltensweisen vielleicht gar nicht abschließend auflisten und behandeln, weil sie so vielfältig sein können, weil grundsätzlich ziemlich alles kontrolliert werden kann. Also es kann darum gehen, was die Frau trägt, ob sie sich schminkt, was sie trinkt, wie viel sie trinkt. Also da ist, glaube ich, eine sehr breite Palette an Verhaltensweisen denkbar.
Julia Habermann hat sich in ihrer Doktorarbeit vor allem mit der Frage beschäftigt, wie deutsche Gerichte mit Femiziden umgehen. Sie hat herausgefunden, Männer, die ihre Partnerin töten, werden seltener wegen Mordes verurteilt als Männer, die jemand anderen töten. Warum ist das so? Dazu muss man wissen, in Deutschland wird eine Tötung nur dann als Mord verurteilt, wenn eines der sogenannten Mordmerkmale erfüllt ist. Zum Beispiel, wenn die Tat besonders grausam ist oder aus niedrigen Beweggründen erfolgt. Ein niedriger Beweggrund kann zum Beispiel sein, dass ein Mann seine Partnerin tötet, weil er sie als sein Eigentum sieht und Macht über sie ausüben will. Das Problem, sagt Habermann, Gerichte erkennen dieses Motiv oft nicht als Mordmerkmal an. Stattdessen wird häufiger von Verzweiflung oder Ausweglosigkeit gesprochen, was dann zu einer Verurteilung wegen Totschlags führt.
Man kann dieses Mordmerkmal annehmen, wenn man das Motiv des Täters darin sieht, dass er seinen Macht- und Besitzanspruch über seine Partnerin aufrechterhalten wollte. Man kann aber auch dazu kommen, dass dieses Mordmerkmal verneint wird, wenn man das Motiv des Täters in der Ausweglosigkeit sieht und sehr stark seine Verzweiflung betont. Und grundsätzlich ist zu sehen, dass jetzt diese beiden Wertungsrichtungen, Macht- und Besitzanspruch und Verzweiflung und Ausweglosigkeit, kommt in den Urteilen vor. Allerdings wird dieser Macht- und Besitzanspruch seltener erkannt. Und was ich daran kritisiere, ist, dass teilweise nicht zu sehen ist, inwiefern sich die RichterInnen eben mit diesem Macht- und Besitzanspruch auseinandergesetzt haben.
Julia Habermann hat auch herausgefunden, wenn der Täter als fremd wahrgenommen wird, also er zum Beispiel aus einem anderen Kulturkreis kommt, erkennen Gerichte diesen Machtanspruch eher an und verurteilen häufiger wegen Mordes. Das zeigt, auch die Justiz ist nicht frei von Stereotypen. Was ist jetzt die Lösung? Brauchen wir neue Gesetze, vielleicht sogar einen eigenen Straftatbestand, Femizid? Julia Habermann sagt, nein, die Gesetze, die wir haben, die reichen eigentlich aus. Das Problem sei vielmehr, sie werden nicht konsequent angewendet. Deshalb fordert Habermann vor allem mehr Fortbildung. Richterinnen, Staatsanwälte und Polizistinnen müssten für geschlechtsbezogene Gewalt und den zugrunde liegenden Macht- und Besitzanspruch von Männern sensibilisiert werden. Aber auch außerhalb der Justiz müsse sich etwas ändern. In den Medien, in der Sprache, in unserem gesellschaftlichen Umgang mit Gewalt gegen Frauen.
Ein Schritt könnte sein, dass wir weiter versuchen, Tabus abzubauen. Es besteht ja bis heute immer noch das Tabu, über körperliche und oder sexualisierte Gewalt zu sprechen. Das kann auch bereits helfen, dass wir auch versuchen, die Scham weiter abzubauen und dann eben auch über diese vermeintlich leichten Formen von Gewalt stärker anfangen zu sprechen. Und diese Formen der Gewalt, zum Beispiel die Demütigungen und Herabsetzungen, die können durchaus beobachtbar sein im eigenen Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Ich erinnere mich noch an ein Urteil, was ich im Zuge meiner Auswertung gelesen habe. Im Nachhinein konnten mehrere Personen aussagen, dass sie auf einer Grillfeier des Paares waren, wo später die Frau getötet wurde, und dass ihnen allen aufgefallen ist, dass die Frau immer wieder von ihrem Partner herabgesetzt wurde. Es wurde ihr immer wieder klargemacht, dass sie alles falsch macht und es nicht richtig macht.
Wir sehen, Femizide sind keine tragischen Einzelfälle. Sie sind Ausdruck von patriarchalen Machtstrukturen, die tief in unserer Gesellschaft verankert sind. Julia Habermann sagt, wir haben die Gesetze, um Femizide angemessen zu bestrafen. Dafür müssen Richterinnen, Staatsanwälte und Polizistinnen für geschlechterbezogene Gewalt sensibilisiert werden.